Bin Ladens Ende und die Folgen. HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ja, Osama Bin Laden ist tot. Der meistgesuchte Terrorist der Welt wurde nach 10 Jahren Suche beim Einsatz eines amerikanischen Spezialkommandos in Pakistan erschossen. Und meine Frage geht an unseren ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt. Was bedeutet Bin Ladens Tod für den islamistischen Terrorismus? Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, ist eine ganz spannende Frage. Ganz ursprünglich sind wir ja davon ausgegangen, dass Osama Bin Laden nur so etwas wie eine Identifikationsfigur für Al-Qaida und den Gedanken des gewaltbereiten Terrorismus gewesen ist. Viele Geheimdienstexperten aus den USA, aber auch hier aus Deutschland haben in den vergangenen Jahren gesagt, er kann nicht mehr die steuernde Rolle haben. Es gäbe keine Hinweise darauf und vor allen Dingen sei es für ihn viel zu gefährlich, sich in operative Anschlagsplanungen, also beispielsweise die Überlegung, welches Ziel greift man an, wie greift man das an, wann greift man das an, das könne man eigentlich gar nicht mehr von ihm erwarten, weil ihm völlig klar ist, dass mit jedem Kontakt zu seiner restlichen Al-Qaida die Gefahr der Entdeckung sehr groß ist. Entschuldigung. Und den Eindruck, den man jetzt gewinnen muss, wenn man hier auch sein Haus sieht, in dem er gelebt hat, wenn man sieht, was dort gefunden ist, dann muss man den Eindruck haben, er war bis zuletzt in diese Kommandostrukturen eingebunden und er hat wirklich Al-Qaida von dort aus gesteuert.
Also die Frage ist, wenn bei ihm noch die Kommandozentrale in seinem Haus in Pakistan war, so wie Sie es auch gerade angesprochen haben, wie wir es auch in den Nachrichten gehört haben und er auch weitere Ansprachen dort geübt haben, gibt es denn schon einen Nachfolger Bin Ladens, der eben diese Rolle übernehmen könnte, der die Massen so radikalisiert hat, wie er es eben konnte in einem negativen Sinne? Oder ist es damit eben auch vorbei mit seinem Tod?
Ja, ich denke, vorbei ist es nicht. Es gibt ja eine durchaus ausführlichere Kommandostruktur. Neben Osama Bin Laden gab es einen Stellvertreter, Ayman al-Zawahiri. Das ist ein Arzt aus Ägypten, der im Grunde mit Osama Bin Laden zusammen Al-Qaida gegründet hat Mitte der 90er Jahre. Die haben sich beide zusammengeschlossen mit ihren jeweiligen eigenen Terrorinteressen, nenne ich es mal. Zawahiri wollte Ägypten angreifen, Osama Bin Laden wollte Saudi-Arabien angreifen. Und dann haben sie gesagt, wir schließen uns jetzt gemeinsam zusammen und greifen auch erstmal Amerika an, weil das einfacher schien. Er wäre eigentlich von der Logik her und von der Organisationsstruktur von Al-Qaida die klare Nummer 2 damals, jetzt die klare Nummer 1.
Und warum sagen Sie dennoch eigentlich? Ja, das klingt wie eine kleine Einschränkung.
In der Vergangenheit hat er durchaus auch sich durch Botschaften zu Wort gemeldet und deswegen kann man eigentlich wirklich den Eindruck haben. Und dann gibt es aber auch noch einen Hassprediger, der heißt Avlaki, kommt aus dem Jemen und der hat gerade in den vergangenen Monaten und Jahren eine immer größere Rolle gespielt und scheint auch ein sehr großes eigenes Interesse zu haben, sich in den Vordergrund zu schieben. Da muss man mal gucken, ob er möglicherweise vielleicht auch so von seiner Öffentlichkeitswirksamkeit das größere Aushängeschild sein könnte, weil viele andere Terrorzellen sich immer wieder auch auf Avlaki bezogen haben. Muss man einfach abwarten, sehr schwer zu sagen.
Nun gibt es ja neueste Umfragen, die sagen, die Mehrheit der Deutschen sieht, dass die Terrorgefahr in unserem Land nach Bin Ladens Tod gestiegen ist. Ist das denn tatsächlich so? Ist die Terrorgefahr für unser Land gestiegen? Wie sehen Sie das?
Ich habe nicht den Eindruck, weil ich glaube, dass Al-Qaida und andere Gruppen ohnehin in den vergangenen Monaten durchaus eine Menge daran gesetzt haben, in Europa, in Deutschland einen Anschlag durchzuführen. Das haben wir zuletzt gesehen am Freitag vor dem Tod von Osama Bin Laden ist ja in Düsseldorf eine Al-Qaida-Zelle ausgehoben worden. Da sagen das Bundeskriminalamt und die Ermittler des Generalbundesanwalts, dass die auch auf Befehl eines hohen Al-Qaida-Funktionärs hier daran gearbeitet haben, in Deutschland einen Anschlag durchzuführen. Das hat nicht geklappt. Die Ermittlungsbehörden, man muss sagen, haben wieder mal gute Arbeit geleistet und das rechtzeitig vorher entdeckt. Aber es zeigt, dass diese Bemühungen ohnehin schon da waren. Und ich traue ehrlich gesagt Al-Qaida jetzt nicht zu. Selbst wenn sie einen großen Hass auf die Amerikaner, auf uns möglicherweise als deren Verbündeten haben und etwas machen wollen, glaube ich nicht, dass sie aus dem Stand jetzt eine große Operation hinbekommen. Aber was durchaus denkbar ist, ist, dass sie eine Aktion, die ohnehin geplant ist, umwidmen und sagen, das machen wir jetzt, weil Bin Laden erschossen wurde.
Aber trotzdem muss uns auch, glaube ich, einfach nochmal klar werden, sowohl die Sauerlandgruppe als auch die vor 10 Tagen gesprengte Zelle in NRW sind in Deutschland lebende Schläfer. Und die Frage ist ja, haben wir gegen Terroristen, die mitten in unserer Gesellschaft sind, hat man da eine Chance?
Das kann unter Umständen wirklich chancenlos sein, je nachdem, wie die Vorgeschichte ist. Bei der Sauerlandgruppe wie bei der Düsseldorfer Zelle war es ja so, dass die sehr lange miteinander, mehrere miteinander sich vorbereitet haben. Da hatte die Polizei eine Chance, sie zu entdecken. Wenn wir aber an die Kofferbomber denken 2006, die versucht haben, Regionalzüge bei Dortmund und bei Koblenz zu sprengen, da war es so, da hat man die ganze Tatplanung im Grunde erst entdeckt, als man die Bomben gefunden hat, die glücklicherweise nicht funktionierten. Und wenn wir an den Frankfurter Flughafen denken, vor einigen Wochen an Arid U., der dort angefangen hat, amerikanische Soldaten zu erschießen, bis seine Waffe klemmte, den hatte auch niemand der Ermittlungsbehörden auf dem Schirm. Und das ist so im Grunde die große Sorge, die die Ermittlungsbehörden haben, die sogenannten einsamen Wölfe nennen das die Ermittler, die sagen, wir werden radikalisiert durch das Internet beispielsweise und ich gehe jetzt als einzelner Täter dann wirklich los und richte etwas an. Das ist etwas, wovor die Ermittlungsbehörden große Sorgen haben und wo man wirklich wenig gegen machen kann.
Also kann man wirklich sagen, dass da einfach auch nochmal Glück eine Rolle gespielt hat, dass es rechtzeitig entdeckt und vereitelt wurde, wenn man nochmal an Madrid und an London denkt, an die Anschläge. Nur nochmal ganz kurz zum Schluss, Herr Schmidt, vielleicht noch eine Frage. Also seit langem wissen wir, dass jetzt nicht nur Afghanistan, sondern eben auch Pakistan zum Schutzraum des islamistischen Al-Qaida-Terrors geworden ist. Pakistan ist aber eben auch eine Atommacht. Da ist nochmal ganz kurz die Frage, haben wir da eine Chance, uns da wirkungsvoll einzumischen? Wie könnte das aussehen?
Das ist auch wirklich ganz schwierig. Ich habe vom Bundesnachrichtendienst, also vom deutschen Auslandsgeheimdienst, schon im vergangenen Jahr die feste Vermutung gehört, Osama bin Laden sei in Pakistan. Und damals hieß es, aber da kann man ihn nicht rausholen. Das können auch die Amerikaner nicht machen, weil Pakistan zu instabil ist, die Atomwaffen hat und man das politisch nicht riskieren kann. Das haben die Amerikaner jetzt offenkundig anders gesehen. Und wir merken ja schon die Debatte, die es über die Verstrickung des pakistanischen Staats geht. Da habe ich auch keine Antwort für, welche Rolle auch Pakistan bei der Bekämpfung von Al-Qaida künftig spielen kann. Klar ist, dass die pakistanische Regierung jetzt unter starkem Druck steht.
Und das wird spannend für uns alle, das weiterhin politisch zu beobachten. Holger Schmidt, Sie sind Terrorismusexperte. Danke für das Gespräch an diesem Sonntagmorgen. Osama bin Laden hat sich angeblich lange in den Bergen Afghanistans versteckt und Osama bin Ladens Ende und die Folgen ist unser Thema heute bei Bärbel Schäfer live in der ersten Stunde. Und dies war eben auch einer der Gründe, warum die NATO sich dort oben in den Bergen Afghanistans zu Kampfeinsätzen entschlossen hat, ums Leben kam er jetzt schließlich in einem Haus in der Nähe der pakistanischen Hauptstadt. Jemand, der sich in der Region mehr als gut auskennt, ist Dr. Reinhard Erös. Der ehemalige Bundeswehrarzt betreibt dort seit 1998 die Kindernothilfe Afghanistan, die im Osten Afghanistans Schulen, Waisenhäuser, Krankenstationen und Ausbildungszentren baut und eben ganz viel humanitäre Hilfe leistet. Er selbst hat mehrere Jahre in der afghanisch-pakistanischen Grenzstadt Peshawar gelebt und ist mehrmals im Jahr in der Region. Guten Morgen, Dr. Rainer Erös.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Sie kennen die Region und die Menschen dort besser als wir alle, glaube ich. Welche Reaktionen erwarten Sie jetzt vor Ort auf den Tod Osama bin Ladens?
Ja, nun, die ersten Reaktionen gab es ja in den letzten Tagen schon seit Sonntag. Sie waren verhalten bezüglich der Freude. Das kann man sich gut vorstellen. Aber nicht so sehr, weil Osama bin Laden jetzt dann nun erlegt worden ist oder nicht mehr existiert, sondern über das Wie. Sie müssen sich vorstellen, Pakistan ist ja ein mächtiger Staat, 180 Millionen Einwohner und auch ein gewichtiger Weltfaktor mit Atomwaffen und so weiter. Und in diesem Staat nun geht ein anderer her, die USA, und holt sich da einfach einen jemand raus in einer nächtlichen militärischen Geheimaktion, ohne die Regierung, ohne das Militär Pakistans vorher darüber zu informieren. Also diese Verletzung ihrer nationalen und in gewisser Weise auch persönlichen Souveränität, das haben sehr, sehr viele Pakistaner den Amerikanern ja sehr übel genommen.
Also das ist natürlich eben auch klar, es gibt ja diese offen ausgesprochene Vermutung, dass die pakistanischen Behörden vom Aufenthaltort Bin Ladens gewusst haben und abgesehen von der Vorgehensweise, die Sie ja gerade beschrieben haben, dass nicht kooperiert wurde über diesen Aufenthaltsort. Damit haben eben die USA ganz große Schwierigkeiten. Wie beurteilen Sie das denn?
Ja, das ist schon ein bisschen erstaunlich, denn in der Vergangenheit hat das ja das eine oder andere Mal hervorragend funktioniert. Vor wenigen Jahren hat übrigens ganz in der Nähe von Abbottabad, etwa 70 Kilometer südlich, in der Großstadt Rawalpindi, die pakistanische Polizei in Zusammenarbeit wohl mit den Amerikanern, mit dem FBI, die Nummer 3 von Al-Qaida, damals Khalid Sheikh Mohammed, in einer Polizeiaktion festgenommen, lebend festgenommen, ihn nach Amerika transportiert. Der Mann sitzt jetzt in Guantanamo und ist einer der wichtigsten Zeugen oder einer der wichtigsten Personen überhaupt für die Amerikaner in der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, das hat damals in Zusammenarbeit USA, Pakistan gut geklappt und dieses Mal eben nicht von Seiten der Amerikaner.
Aber was für Konsequenzen ergeben sich daraus in Ihren Augen, dass diese Zusammenarbeit dann ja offensichtlich in der Kommunikation dann gestört ist?
Ja, wie auch immer es war, wir wissen ja alle nur, ich weiß da auch nicht sehr viel mehr als Sie, wie die Hintergründe da gelaufen sind. Nur wenn es so war, wie wir es glauben zu wissen, dass tatsächlich die pakistanischen Behörden nicht eingeschaltet worden sind, dann wird das in den letzten Jahren eh schon sehr verhärtete oder erschwerte oder auch sehr belastete Verhältnis USA und Pakistan weiter sich verschärfen. Und das ist für die gesamte Region, für Afghanistan und den indisch-pakistanischen Konflikt und letztlich damit auch für uns, denn bei Pakistan und Indien haben wir es mit zwei Atommächten zu tun, sicherlich von Vorteil.
Nun helfen Sie aktiv, die Perspektiven der Zivilbevölkerung seit Jahren zu verbessern. Geht es denn in Ihren Augen den Menschen heute in Afghanistan besser als vor 10 Jahren?
Ja, wir arbeiten in beiden Ländern. Ich habe die letzten 9 Monate auch in Pakistan, in Nordpakistan, in unmittelbarer Nähe von Abbottabad gearbeitet, habe dort den Flutopfern Pakistans mit dem Bau von Dörfern und so weiter geholfen. Was die Menschen dort brauchen, können wir als saturierte Europäer, saturierte Deutsche auch kaum nachvollziehen. 80% der Menschen etwa, gerade in dieser Gegend, Nordpakistan und in Afghanistan, 80% der Menschen kämpfen jeden Tag um das physische Überleben. Also genügend zu essen, sauberes Wasser zu haben, Basis mit Gesundheitsversorgung, das sind deren Hauptprobleme. Und alles andere, was für uns so im Vordergrund steht, hier auch in unseren Medien, nämlich Taliban und Al-Qaida und solche Dinge, das läuft bei denen im Ranking unter Nummer 20. Ja? Also wir müssen, wenn wir dafür sorgen wollen, dass es dort unten den Menschen, vor allem der Jugend, denen in diesen Ländern, so nicht wie bei uns, die demografische Pyramide, die auf dem Kopf steht, dort sind 60% der Menschen unter 15 Jahre alt. Ja? Also um die müssen wir uns jetzt wirklich sorgen. Denen müssen wir eine ordentliche Bildung ermöglichen, eine ordentliche Berufsausbildung, hinterher halbwegs bezahlte Jobs, sodass sie eine Perspektive, eine Zukunftsperspektive haben. Und daran hat die Arbeit des Westens, das politische Engagement des Westens, in Afghanistan in den letzten 10 Jahren leider sehr gelitten.
Aber eben eine Grundvoraussetzung, damit sich die Jugend entwickeln kann, ist doch eben auch die Aussicht auf Frieden und dass man ein friedliches Umfeld haben. Haben Sie denn noch Hoffnung auf Frieden in der Region?
Ja, ich glaube, die Kausalität ist hier andersrum. Wenn ich keine Perspektive auf Zukunft habe, wenn ich mich jeden Tag um mein Überleben kümmern muss, dann ist die Frage, das, was wir unter Sicherheit verstehen, polizeiliche Sicherheit, militärische Sicherheit, dann ist das geradezu kontraproduktiv. Also ich muss umgekehrt dafür sorgen, dadurch, dass ich das bereitstelle, was ich eben geschildert habe. Die Kinder können zur Schule gehen, die haben ärztliche Versorgung. Das ist für die Sicherheit und nicht das, was wir so primär unter Sicherheit verstehen. Natürlich habe ich Hoffnung, sonst würde ich dort ja nicht seit über 10 Jahren arbeiten und auch erfolgreich arbeiten. Wir haben inzwischen 30 Schulen gebaut, wo 60.000 Kinder zur Schule gehen. Ich habe gerade am 1. Mai, jetzt vor wenigen Tagen, in Ostafghanistan an der pakistanischen Grenze den Grundstein für die erste Universität für Mädchen dort gelegt. Das sind die Dinge, die die Menschen dort brauchen, auf die sie warten, nach denen sie geradezu lechzen. Und wir im Westen haben in den letzten 10 Jahren leider von den Geldern, die wir dort runtergebracht haben, nach Afghanistan, 95% für militärische Aktivitäten ausgegeben und weniger als 5% für den zivilen Wiederaufbau. Und wenn wir das nicht ändern, dann habe ich tatsächlich keine besonders positive Perspektive. Wenn wir es ändern, dann glaube ich, dass die Menschen dort unten zurechtkommen.
Dr. Reinhard Ehrus, danke schön für diese klaren Worte. Wer Sie und Ihre Aktion unterstützen will, kann das tun. Kindernothilfe Afghanistan wäre dann das Stichwort. Dort kann man natürlich auch spenden, um Ihre Arbeit zu unterstützen. Danke für das Gespräch.
Ich bedanke mich herzlich, Frau Schäfer.
Tschüss.
Tschüss.
Nach Osama bin Ladens Tod begannen ganz schnell ganz unterschiedliche Diskussionen. Darf man sich über den Tod eines Menschen freuen? Sollten die Fotos der Leiche veröffentlicht werden? Fragen, die definitiv ethisch-moralische Dimensionen berühren. Ich bin jetzt im Gespräch mit Klaus-Jürgen Grün. Er ist Philosoph und als solcher auch Privatdozent am Institut für Philosophie der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Guten Morgen, Herr Grün.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, die Bundeskanzlerin hat auch vor einigen Tagen Freude gezeigt über den Tod des Terrorismusführers. Dafür hagelte es Kritik, vor allen Dingen von Seiten der Kirchen, zu Recht.
Ich glaube, zu Recht ja, aber man darf dieses Recht nicht höher stellen als ein anderes Recht, nämlich das Recht der Menschen, sich zu freuen, wenn sie ein großes Glück erlebt haben. Und in diesem Fall ist es das Glück, dass eine starke Angst, die über 10 Jahre herrschte, vorüber war.
Also man sah ja in New York und Washington nun Tausende sich über den Tod Bin Ladens glücklich und triumphierend feiern und freuen auf der Straße. Kritiker sagen, das seien archaische Racheimpulse. Ist es Ihrer Meinung nach auch so?
Das sind archaische Racheimpulse, aber diese Kritiker müssten sich bewusst werden, dass wir also nicht so weit von dieser archaischen Struktur entfernt sind. Der Mensch stammt aus der Natur, in der Kultur ist er noch nicht richtig angekommen. Diese Menschen haben eine aufrichtige Freude gezeigt und wir sehen daran, dass unsere strengen moralischen Gebote der Sittlichkeit nicht einzuhalten sind.
Aber es fällt ja auch in dem Zusammenhang immer so ein bisschen dieses Wort Gerechtigkeit und ist nicht in jeder Sühne, die wir vielleicht Gerechtigkeit nennen, in diesem Fall Gerechtigkeit über den Tod eines Menschen, der vielen anderen eben auch den Tod gebracht hat, auch Rache beinhaltet?
Aber natürlich, die Rache ist die ursprünglichste Form der Gerechtigkeit, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es gibt eine Ethik, die versucht, dies ungeschehen zu machen und mit humaneren Mitteln Rache zu üben. Aber es wird nie dazu kommen, dass wir eine starke Verletzung unserer Gesellschaft einfach nur durch einen Rechtstitel aus der Welt schaffen. Die Menschen wollen ein Erlebnis der Befreiung haben, wenn sie von einer Bedrohung weniger befürchten müssen als die ganze Zeit.
Steckt denn in Ihren Augen Heuchelei in dieser Diskussion?
Ich glaube schon, dass es hier mit Heuchelei zugeht. Jeder Gerechtigkeitsausdruck, der sich nicht auf eine Emotion stützt, kennt diese Emotion und möchte sie in der Verdrängung halten. Oscar Wildes berühmte Rede, vergib deinen Feinden, nichts ärgert sie mehr, erheitert die Menschen gerade deswegen, weil sie spüren, dass selbst in der Vergebung noch ein Element der Rache und der Feindseligkeit steckt.
Der Tötung Bin Ladens oder die Tötung Bin Ladens ist ja völkerrechtlich und eben moralisch auch umstritten. Aber oft stehen Menschen, die in Verantwortung stehen, ja vor einer Frage. Ja, also rechtfertigt der richtige Zweck die falschen Mittel? Kann man das vielleicht so sagen bei Präsident Obama? Welche Antwort gibt es denn für dieses Dilemma?
Ich bin mir da nicht so sicher, ob man das so einfach sagen kann. Ich glaube, die Strategen aus dem Weißen Haus haben strategisch alles richtig gemacht. Ihn zu töten, damit nichts Schlimmeres passiert, damit kein Wallfahrtsort entsteht, damit nicht Erpressungsversuche, ihn zu befreien, auftauchen und so weiter. Das war eine wichtige Sache. Aber man kann sich ja fragen, warum das öffentlich gemacht werden musste. Warum haben die das nicht ganz im Verborgenen gelassen? Sie hätten ja darüber schweigen können. Nein, es ist einfach wichtig, ebenso wichtig wie jetzt die Anklage, die ein Richter gegen die Bundeskanzlerin anstrebt. Ebenso richtig ist es nämlich, dass die Menschen ein starkes Gefühl der Befreiung benötigen. Sie wollen diesen Taumel haben, der sich auch in New York am Ground Zero austobte. Da ist ja nichts Schädliches passiert. Es wird natürlich auf der anderen Seite wieder neue Gedanken geben. Aber so funktioniert der Mensch. Am Ende sind es starke Emotionen, die unser Verhalten und unseren Gefühlsausgleich regeln.
Sie sind Philosoph, Herr Grün. Was nehmen Sie denn mit aus der Diskussion der letzten Tage? Was haben Sie aus philosophischer Sicht beobachtet?
Ich sehe, dass die Emotionen der Menschen sich eben nicht unter bloßen abstrakte Gerechtigkeitsformeln abstrahieren oder subsumieren lassen. Ich sehe, dass der Mensch ein Wesen ist, das immer noch zwar feindselig, aber in der Gruppe zusammenhält. Der Mensch ist nicht egoistisch, er ist auch nicht böse, er ist parteiisch. Und wenn wir in unserer Gruppe, in unserer Familie, in unserem Clan ein Unglück erlebt haben, dann ist es eine große Befreiung für diese Menschen, wenn sie dieses Unglück irgendwie wieder rächen können. Das lässt sich so leicht nicht aus der Welt schaffen.
Dr. Klaus-Jürgen Grün, herzlichen Dank für diesen philosophischen Einblick, Einordnung. Herzlichen Dank.
Ich danke auch und einen schönen Tag.
Ebenso. Tschüss.
Tschüss.
Ja, es ist unser Thema Bin Ladens Ende und die Folgen. Und die Frage ist ja, wenn normale junge Menschen sich beeinflussen lassen, sodass sie bereit sind zu töten und dass aus dem netten jungen Mann von nebenan plötzlich ein Terrorist wird, was passiert dann eigentlich in dem Kopf von so jemandem? Ich bin jetzt im Gespräch mit Ingeborg Fleischer. Sie ist Ethnologin und leitet Seminare zum Thema Konfliktmanagement, multikulturelles Management und Führung in Veränderungsprozessen. Gibt es auf diese Frage eine Antwort, Frau Fleischer? Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer. Ja, eine ganz klare Antwort. Insofern nicht, weil es multikausal ist. Es gibt immer mehrere Gründe, weshalb ein Mensch dann tatsächlich andere tötet. Nur, was ich glaube, ist, dass wir erstmal mit dem Begriff Jugendliche vorsichtig sein müssen. Jugendliche begreifen wir meistens Menschen, die Teenager sind. Das sind die aber nicht. Das sind meistens schon gesettelte Menschen. Die sind aus dieser Sprunghaftigkeit der Jugend, wie wir sie definieren, schon raus. Das heißt, was ist denn da passiert im Inneren, dass plötzlich aus einer Hilflosigkeit die Zerstörung wird? Also ein paar Punkte können wir schon isolieren. Zum Beispiel, was uns ja ganz große Sorge macht, ist, dass es ja häufig Menschen sind, die sehr gut ausgebildet sind, eine sehr gute Grundlage haben und dennoch in die Zerstörung gehen. Das heißt, die Sinnlosigkeit, die sie empfinden, um über die Hoffnungslosigkeit in eine Zerstörung zu gehen, bedeutet, gerade weil sie ja intelligent sind, merken sie, dass sie an Grenzen stoßen. In unserer Kultur scheint jeder alles machen zu können, das wird uns zumindest gesagt, everything goes. Und dann bin ich gut ausgebildet und bin integriert und merke plötzlich, gar nichts geht.
Aber diese Situation, Frau Fleischer, erlebt doch jeder von uns in ganz unterschiedlichen Momenten, dass Richtig. Wir an Grenzen stoßen. Und trotzdem entscheidet sich ja nicht jeder von uns für einen Weg, der dann in die Radikalität führt.
Naja, Gott sei Dank. Die Mehrheit finden Auswege. Sie finden tatsächlich Möglichkeiten, etwas Konstruktives beizutragen. Nur wenn zum Beispiel noch andere Aspekte hinzukommen, und das ist im multikulturellen Bereich häufig der Fall, und zwar, ich nenne das im gemischt kulturellen. In dem Augenblick, in dem ich verschiedene, schon als Kind, kulturelle Aspekte in mir vereinen muss, kann es sein, dass ich das nicht auf die Reihe kriege. Mhm. Das ist nach außen gar nicht sichtbar. Ja? Aber es erzeugt eine innere Leere innen, wenn Werte sich widersprechen, wenn unklar ist, wer ich bin und wo ich hingehöre, dann ist es ein Gefühl, das viele oder einige zu betäuben versuchen. Und betäuben heißt, nichts mehr fühlen zu müssen, heißt es, Einfühlungsvermögen in die Folgen meiner Handlung zu eliminieren.
Oder einen Weg auch einzuschlagen, bei dem die Ziele ganz klar definiert sind, also klare Vorgaben zu folgen. Könnte das auch ein Aspekt sein?
Aber sicherlich, der Aspekt ist, ich habe plötzlich ein klares Weltbild.
Mhm. Also würden Sie denn bestätigen, dass es Umstände gibt, aus denen von jedem von uns plötzlich ein radikaler Verbrecher werden lassen könnte?
Nein, nicht jeder von uns. Mhm. Die Mehrheit von uns behält etwas, was ganz schwierig ist in unserer Kultur zu behalten, nämlich das Einfühlungsvermögen. Wir leben in einer Betäubungsgesellschaft. Das heißt, Auswege nicht fühlen zu müssen sind Alkohol, Drogen, Party und natürlich autistische Beschäftigungen, in irreale Welten im Internet einzusteigen. Mhm. Das sind Auswege, die dann wiederum so wie Handrails, also etwas zum Festhalten sind, um eben nicht radikal zu werden. Und einige andere haben andere Auswege, die gehen in die konstruktive und nicht destruktive Form.
Und kann man im Zuge der Erziehung, kann das Elternhaus, kann das soziale Umfeld dann dort etwas leisten, dass wir alle in dieser Welt, in der wir nun mal leben und so vielen Einflüssen eben auch ausgesetzt sind, da einen Weg gehen, der noch mit sehr viel Empathie und Mitgefühl eben verbunden ist?
Im Großen und Ganzen schon. Nur es wird immer wieder Menschen geben, wo wir es zu spät merken. Weil dieses subversive, zerstörerische Verhalten, was ja auch die eigene Zerstörung dann zur Folge hat, das merken wir immer erst, wenn es zu spät ist. Das ist ja das Entsetzen vieler Eltern, die plötzlich irgendwann mal nach ihrer Wahrnehmung plötzlich merken, dass die Kinder einen anderen Weg genommen haben. Das spielt sich alles im Verborgenen ab. Was wir indirekt tun können, mit Umerziehung glaube ich so gut wie gar nichts, weil zur Umerziehung muss immer der Mensch selbst wollen, sonst passiert nichts. Was möglich ist, ist vielleicht Angebote gesellschaftlicher zu dieser gemischt kulturellen Identitätsfindung. Weil wenn wir hier bei uns Multikulti, dann gehen wir davon aus, dass es feste Kulturen sind auf der einen und auf der anderen Seite. Nur wir haben es mit ganz vielen und zunehmenden Menschen zu tun, die in sich gemischte kulturelle Werte vereinen müssen.
Also das, was auf der einen Seite eine Bereicherung sein kann, kann aber eben auch zu einer Irritation führen und zu einer Suche.
Was eine gesellschaftliche Bereicherung ist, kann eine eigene Zerreißprobe sein.
Also ein ganz spannender Ansatz, den Sie als Ethnologin beobachten und in Ihren Seminaren ganz intensiv natürlich vereinbaren. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Frau Fleischer, für diesen Einblick in dieses wirklich durchaus spannende Thema.
Ich danke Ihnen, Frau Schäfer.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.